Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier in dieser Gemeinde zu sein und herzlichen Dank auch für die freundlichen Worte der Begrüßung. Wir sind sehr gerne hierher gekommen, meine Frau und ich, um hier an diesen beiden Tagen zu einigen Themen Stellung zu beziehen. Wir haben sehr viele Fragen und auf diese Fragen suchen wir eine Antwort. Es war noch zur Zeit der früheren Sowjetunion. Wenn man da eine Frage hatte, da wandte man sich an Radio Jerewan. Und eines Tages stellte jemand folgende Frage an Radio Jerewan: Stimmt es, dass Bauer Pawlow in Moskau in der Lotterie einen Lada, also das dort übliche Auto, gewonnen hat? Die Antwort von Radio Jerewan war dann wie folgt: Im Prinzip ja, nur es war nicht in Moskau, sondern es war in Leningrad. Und es war kein Lada, sondern es war ein Fahrrad. Und das Fahrrad hat er nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. So hatte er seine Antwort. Wir werden unsere Fragen heute Abend nicht an Radio Jerewan wenden, sondern wir werden versuchen, andere Quellen zu erschließen, die uns die Antwort auf unsere wichtigen Fragen geben. Aber wir haben alle viele Fragen. Ich habe auch Fragen. Und ich suche bei manchen Fragen auch noch nach Antworten. Neulich bekam ich einen langen Brief und der war über 400 Seiten lang. Der Mann schrieb noch mit der Schreibmaschine und er war so angekommen auf Seite 200 und da wurde das Farbband immer schwächer. Das schrieb er mir natürlich auch, falls ich es nicht gemerkt hätte. Nun wird mein Farbband immer schwächer, ich muss gerade mal das Band wechseln, hat er noch gemacht. Und dann sagt er so, jetzt geht's mit neuem Schwung weiter. Und so schrieb er und schrieb er. Und als er dann auf Seite über 400 angekommen war, da vermerkte er, jetzt ist dieser Brief doch ein wenig länger geworden als ursprünglich geplant. Er hatte den Brief im November begonnen und dann im April abgeschickt. Also das braucht ja auch seine Zeit, bis man da das Ganze gefunden hat. Ich möchte heute Abend auf 10 Fragen eingehen, die von Kritikern des Glaubens gestellt werden. Und ich möchte diese Fragen ernst nehmen, die die Kritiker stellen, und wir wollen darauf auch eine Antwort geben. Und mir ist aufgefallen, die Frage, die am häufigsten von Kritikern gestellt wird, ist die, dass man sagt, nun, die Bibel ist ja auch nur von Menschen geschrieben. Was wollt ihr denn? So ein Buch hat sich irgendjemand ausgedacht, nicht wahr? Hat einer dran geschrieben, der andere hat Fortsetzung gemacht und so war das einfach. Und so ist die Bibel entstanden. Also da muss man sich nicht so sehr darauf verlassen, was da steht. Außerdem stehen in der Bibel auch ganz merkwürdige Dinge drin, dass da Tote auferstehen. Von einer Jungfrau wurde ein Kind geboren. Und plötzlich hieß es da, Sonne stehe still. Und dann blieb die Sonne stehen. Solche Dinge stehen da alle in der Bibel drin, das kann doch keiner glauben. Und heute im 21. Jahrhundert schon gar nicht. Aber bevor wir über die Bibel urteilen, wollen wir doch zunächst einmal tun, das ist ja auch realistisch, dass wir die Bibel einmal selbst befragen, wie sie selbst verstanden sein will. Das ist ja erstmal eine ganz wichtiger Punkt zur Bestandsaufnahme. Der Apostel Paulus, der viel herumgereist ist und die Botschaft verkündigt hat, war ja gewesen bei dem berühmten Professor Gamaliel, wo er studiert hatte. Und jetzt würde man sagen, er würde sagen, er hat 3 Zertifikate von Professor Gamaliel, also ausgewiesen als Wissenschaftler der Theologie. Und das ist seine Berechtigung zu reden. Das tut er nicht, sondern er sagt in Galater 1, Vers 12, denn ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und an anderer Stelle, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, da steht, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ein starker Satz. Alles, ohne Ausnahme. Auch solche Sätze, wie zum Beispiel Psalm 32, wo der David beschreibt, wie es ihm zumute war, nachdem er gesündigt hatte. Da beschreibt er doch, wie wir den Eindruck haben, wenn wir das lesen, wie wie die Sünde ihn hinterher gequält hat. Hätten wir Lust, unsere Sünde zu beschreiben? Mit Sicherheit nicht. David auch nicht. Aber Gott hat ihm gesagt, mein lieber David, schreib mal auf, wie das war nach deinem Ehebruch. Wie ist es dir da ergangen? Und Gott hat darauf gewacht, dass er genau das realistisch und wirklichkeitsgetreu aufgeschrieben hat, wie er es empfunden hat. Darum sind auch solche Texte, wo wir den Eindruck haben, dass sie rein menschlicher Art sind, doch von Gott in Auftrag gegeben und Gott hat darüber gewacht, dass sie richtig wiedergegeben worden sind. Und es gibt noch einen dritten Autor der Bibel, davon lesen wir im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das sind die drei Autoren der Bibel. So will die Bibel verstanden sein. Wenn das so ist, dann muss das für uns auch deutlich sein, dass das stimmt. Gott sagt schon im Alten Testament, Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Hier sagt uns Gott, das, was ihr also lesen werdet in diesem Buch, das geht weit über euren Gedankenhorizont hinaus. Und zwar gilt das sowohl für die Dinge, die in der Bibel stehen, als auch für die Gedanken, die er niedergelegt hat in seiner Schöpfung. In seiner Schöpfung finden wir nämlich auch seine Gedanken. Alles, was wir heute gegessen haben, vom Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ist einmal alles über den Prozess der Photosynthese hinweggelaufen. Dieser geniale Prozess, der aus der Lichtenergie der Sonne Nährstoffe produziert, die wir dann zu uns nehmen als Energieträger. Das ist ein so unvorstellbar genialer Prozess und doch ist er so im Kleinen gebaut, dass in jeder Zelle eines Grashalmes so etwas stattfindet. Kein Physiker, kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker dieser Erde hat diesen genialen Prozess nachbauen können. Was wir heute wissen, sind ein paar Grundgleichungen, Bilanzgleichungen, das ist fast alles. Die entscheidenden Prozesse haben wir gar nicht verstanden. Und das hat der Schöpfer gemacht und hineingelegt in jede Zelle eines Grashalmes. Wir merken also, wenn wir näher nachdenken, dass wir die Gedanken Gottes nicht verstehen können in seinen Werken. Und das gilt auch für seine Bibel. Wir könnten 100 Jahre die Bibel studieren und müssten am Ende zugeben, dass wir doch nicht alles verstanden haben. Und andererseits ist es so, ein Kind, das gerade lesen kann, versteht es. Merkwürdig. Es ist verständlich. Das ist das Geheimnis der Bibel, dass beides gilt. Oder denken wir an unser menschliches Gehirn, ein Apparat, der wissenschaftlich, man kann fast sagen, vollständig unverstanden ist. Niemand weiß, wie so ein Gebilde in der Lage ist, mit Bedeutung umzugehen. Das kann ja kein Computer. Computer können nur Programme abarbeiten, die andere vorgedacht haben. Aber wir können eigenständig denken. Das ist etwas ganz anderes. Dafür gibt es keinen Mechanismus aus der Computertechnik oder sonst wo, wo wir eine Maschine erfinden könnten, die selbstständig denken und fühlen kann und so etwas tun kann, was unser Gehirn tut. Wir sehen also, die Gedanken Gottes sind so unvorstellbar tief und nicht auszuloten. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Physiker und wir hatten uns über ganz andere Dinge unterhalten und dann plötzlich erwähnt er und sagt, na ja, ich weiß, dass Sie Christ sind, aber ich will Ihnen sagen, ich bin Atheist. Na ja, ich sage, das können Sie doch gar nicht lange durchhalten. Wie wollen Sie das machen? Ich sage, schauen Sie an, hier bei uns im Institut, wir haben 3000 Rechner miteinander vernetzt. Und wir haben eine ganze Mannschaft an Leuten, die sich nur damit beschäftigen, dieses Netz in Gang zu halten. Denn mal bricht es hier aus, mal fällt es da aus, dann muss man schnell wieder reparieren, dann muss man neue Router einsetzen, alles auf den neuesten Stand bringen. Ich sage, Da sehen Sie, was für ein Aufwand getrieben wird. Und stellen Sie sich vor, sage ich, in unserem Gehirn haben wir 100 Milliarden vernetzter Rechner. Und die funktionieren. Ohne Wartungstechniker. Das waren 2 Minuten. Da hat er, da haben Sie auch wieder recht. Seinen Atheismus musste er sehr schnell aufgeben. War nicht zu halten. Die Bibel gibt uns ganz grundlegende Antworten auf Fragen, die wir alle haben. Woher wir kommen, wozu wir überhaupt hier leben und auch wohin wir gehen. Diese wichtigen Grundfragen beantwortet uns die Bibel. Die Naturwissenschaft kann dazu absolut nichts sagen. Die Naturwissenschaft kann nur Messungen durchführen und aus den Messungen Schlussfolgerungen ziehen, die noch als schöne Kurve zeichnen und als Formel wiedergeben. Aber diese Fragen, die uns ja so zutiefst bewegen, kann sie gar nicht beantworten. Und wie ist mit der Philosophie? Der bekannte Karlsruher Philosoph Hans Lenk sagt, die Philosophie gibt selten endgültige inhaltliche Lösungen. Sie ist ein Problemfach, aber kein Stoff- und Ergebnisfach. Für die Philosophie ist eine neue Problemperspektive viel wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage. Er ist ehrlich zu seinem Fachgebiet. Ein anderer gab einmal eine gute Definition für Philosophie und er sagte, Philosophie ist der Versuch, in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze zu fangen, die gar nicht da drin ist. Wir sehen also, die Philosophie kann uns die Antworten nicht geben, die Naturwissenschaften können uns die Antworten nicht geben, die wir brauchen und die uns auf den Nägeln brennen. Ich möchte das nochmal deutlich machen an einem anderen Beispiel. Ich las neulich einen Aufsatz von einem Biologen und er schrieb einen Artikel mit dem Titel Privileg der Tiere, Geburt ohne Leid. War interessant zu lesen, wie er das beschreibt. Und er nimmt zunächst die Giraffe und sagt, das neugeborene Giraffenkalb fällt aus über 2 Metern Höhe. Trotzdem verläuft die Geburt meist völlig undramatisch, voller Ruhe und Gelassenheit. Also plumps, zack, nicht wahr, fällt ins Gras da und das krabbelt sich so hoch, das Giraffenkalb, und schon läuft die Sache. Ohne Schmerzen, ohne alles. Dann befasst er sich mit dem Gnu und er sagt, die hochträchtige Gnu-Kuh zieht mit ihrer Herde weiter. Erst unmittelbar zu Beginn der Geburt sondert sie sich etwas von der Herde ab. Sie gebiert das große, sehr weit entwickelte Junge ohne Hast und Klagen. Leckt es trocken, massiert es und hilft dem starksigen Kalb, wenn nötig, auf die Beine. Den Rest besorgt das Neugeborene selbst. Der eigentliche Geburtsvorgang dauert nur ein paar Minuten. Doch auch diese Zeitspanne kann zu lang sein, wenn Gefahr droht. Dann unterbricht das Gnu einfach und läuft weiter, bis das schon halb herausschauende Kalb an sicherer Stelle gesetzt werden kann. Gewaltig, nicht? Wie das geht, nicht? Da kommt ein Löwe, brüllt und das guckt schon halb raus. Weglaufen ist erstmal angesagt, nicht? Und dann, wenn die Löwen weg sind, dann plumps, nicht wahr, ist die Geburt fertig. Und er beschreibt noch mehrere Tiere, wie das so reibungslos und wunderbar abläuft. Und dann befasst er sich mit den Menschen. Und er sagt, wo immer wir die Geburt der Säugetiere beobachten, verläuft sie anscheinend reichlich mühelos, den Anforderungen der Lebensweise entsprechend und in den vielfältigsten Erscheinungsformen. Nur der Mensch passt nirgends hinein. Ein Kind pro Geburt ist die Regel. Und dieses wird unter Schmerzen geboren. Schlimmer noch, ohne Hilfe ist die gebärende Frau so gut wie hilflos. Zumal, wenn es sich um die Erstgeburt handelt. Und dann versucht er, eine Antwort zu geben und sagt, warum tut sich ausgerechnet der Mensch so schwer, auf die Welt zu kommen? Dieses Spitzenprodukt der Evolution, so meint er, und das sich selbst als Krone der Schöpfung fühlt, macht den Eindruck, als ob bei seiner Stammesgeschichte etwas Wichtiges schief gelaufen sei. Zu dieser Erkenntnis muss man kommen, wenn man die höheren Säugetiere vergleichend betrachtet. Er hat keine Antwort. Kann er auch nicht kriegen von der Evolution. Wo finden wir die Antwort? Diese Antwort, warum die Frau unter großen Schmerzen Kinder zur Welt bringt, kann uns kein Gynäkologe geben, kein Biologe, kein Mediziner. Die Antwort finden wir einzig und allein in der Bibel. Und da kurz und knapp. Gott hatte gesagt als Folge der Sünde zu Eva, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Das ist die Antwort. So einfach, so kurz, so knapp. Das ist ein Wesensmerkmal der Bibel, dass sie uns die Antworten sehr deutlich sagt, sehr markant, zielorientiert und wahr. Das ist das Markenzeichen der Bibel. Wir tun also gut daran, die Bibel zu beachten, sie zu lesen und davon auszugehen bei unserem Denken. Ich komme zur zweiten Frage, die oft gestellt wird. Naja, heißt es da, der Mensch stammt ja auch nur vom Affen ab. Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt heißt das dann, der Mensch und die Affen haben gemeinsame Vorfahren. Aber wie ist das eigentlich? Am besten ist es, wenn wir doch zunächst einmal die Affen befragen. Wir sind ja auch mit beteiligt. Was meinen eigentlich die Affen dazu, wenn wir ihnen so etwas unterstellen? Es gibt ein schönes Gedicht, in dem die Affen das so richtig zum Ausdruck bringen. Und da heißt es, drei Affen saßen im Kokosnussbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt, was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht, es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagten, das kann doch nicht sein, kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab es noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld sich verdienen kann, um unnützes Zeug zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht's ihnen kaum noch zu Kleidern, die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es am Stoff und am Schneidern. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken, die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Puffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen das Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, von uns kann er nicht abstammen. Eine ehrliche Antwort. Aber wie sehen wir das heute aus der Sicht der Naturwissenschaft im 21. Jahrhundert? Etwas, was Darwin überhaupt nicht gewusst hat, wissen wir heute. Dass in jeder Zelle unseres Körpers und auch in den Zellen der Tiere und Pflanzen eine unvorstellbare Menge in komprimierter Form drinsteht an Information. Und wir wissen heute, dass Information eine nicht materielle Größe ist, die nur durch Intelligenz entstehen kann. Jeder Prozess, also der behauptet, das sei von alleine entstanden innerhalb materieller Prozesse, ist wissenschaftlich heute nicht mehr haltbar. Das konnte Darwin nicht wissen. Wir wollen das ihm verzeihen, dass er das nicht wissen konnte, ist klar. Aber dann dürfen wir nicht an der Stelle stehen bleiben. Dann müssen wir mit den Erkenntnissen mitgehen und die Konsequenz und die Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass dieser Prozess der Evolution ein unmöglicher Prozess in unserer Welt ist. Naturgesetze markieren es sehr deutlich, dass solch eine Entwicklung, wie man glaubt, überhaupt nicht in der Materie möglich ist. Dann bleibt also nur noch übrig, dass ein lebendiger Gott, der in der Bibel zu uns redet, das gemacht hat. Das ist die einzige Alternative. Und die passt sehr gut zusammen zu dem, was wir heute naturwissenschaftlich wissen. Der Mensch ist auch besonders herausgehoben von dem Schöpfer, bezüglich des Tierreiches. Nur wir Menschen haben die Gabe der Sprache. Das gibt es bei keinem Tier. Ich finde das gewaltig. Wir können Sätze verstehen, die wir noch nie in unserem Leben gehört haben. Und wir selbst können Sätze produzieren, die wir noch nie gesprochen haben. Das ist eine unglaublich geniale Leistung, die wir dort vollbringen mit unserem Gehirn. Und diese Gabe hat der Schöpfer nur den Menschen gegeben. Keine Ameise kann das, kein Delfin und auch kein Löwe. Was wir im Tierreich vorfinden, das sind Kommunikationssysteme, wie zum Beispiel beim Schwänzeltanz der Bienen, die also durch einen Tanz sagen, wenn man 75 Grad von hier aus weiterfliegt, gemessen von dem Sonnenstand, dann ist da eine Futterquelle. Das ist aber ein Programm, das der Schöpfer ihnen mitgegeben hat, sodass sie das identifizieren können und können nur diesen Gedanken weitergeben. Die können sich nicht unterhalten über Dinge, was wir heute Abend tun. Das ist alles verknüpft mit der Futterfrage. Wir Menschen allein haben ein Gewissen und wir Menschen allein haben die Fähigkeit zum Denken und um auch schlussfolgernd Denkvorgänge zu machen aus Fakten, die wir haben. Und das ist ja gerade auch, was uns heute Abend zusammengeführt hat, dass wir mitdenken wollen und Schlussfolgerungen ziehen, die auch für unser Leben von entscheidender Bedeutung sind. Nur wir Menschen können kreativ etwas schaffen. Das kann nur der Mensch. Das hat der Schöpfer nur dem Menschen gegeben und wir finden das nirgendwo im Tierreich. Diese Aussage, die manchmal ganz locker gesagt wird, naja, das ist der Übergang vom Tierreich zum Menschen, das ist ja fließend, ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, sondern ist ein deutlich markierter Unterschied zwischen dem Tierreich und den Menschen. Und das dürfen wir durch nichts verwischen. Das sind Realitäten, das sind einfach Dinge, die wir beobachten und die wahr sind. Ich komme zum dritten Einwand. Es gibt so viel Leid in der Welt. Und die Logik ist jetzt folgendermaßen. Wenn es einen allmächtigen Gott geben sollte, und wenn er außerdem noch ein Gott der Liebe ist, dann kann er nicht zulassen, dass es so viel Leid gibt. Und dann ziehen manche die Schlussfolgerung, also entweder ist er nicht lieb, oder er ist nicht allmächtig. Denn eigentlich, weil er gut ist, müsste er das Leid aus der Welt wegnehmen. Soweit diese Logik. Was sagen wir dazu? Gott hatte gesagt im Garten Eden, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, ihr dürft essen von allem, was dort ist. Gar keine Frage. Ihr werdet auch satt werden. Alles habt ihr in Hülle und Fülle. Aber bitte von diesem Baum nicht, hatte Gott gesagt. Aber Gott sagte, wenn ihr das tut, wenn ihr von diesem Baum essen werdet, dann werdet ihr des Todes sterben. Die Menschen glaubten das nicht, offensichtlich. Sie taten es und haben sich den Tod eingehandelt. Das heißt, der Tod ist eine Folge des Ungehorsams der Menschen gegenüber Gott. Und nicht nur der Tod, sondern alles Leid, was wir in dieser Welt sehen und beobachten, ist eine Folge der Sünde, eine Folge der Entfernung des Menschen von Gott. Also wenn wir hören in dieser Welt von Leid und Not und Tod und Krankheit und all diese Dinge, dann ist die richtige Antwort, wenn wir das einordnen wollen, es war eine Sünde am Anfang und die Sünde eskalierte und die ganze Menschheit ist infiziert von der Sünde und jeder Mensch tut Sünde hinzu und das ist der Grund, warum wir in dieser Welt in einem Elend sondergleichen leben. Das hatte Gott angesagt, das wird so sein. Wir dürfen uns auch nicht wundern. Aber wir können weiterdenken, dieser Vorwurf, der da Gott gemacht wird, er könnte doch das Leid dann mal irgendwann rausnehmen. Kann er das nicht? Doch, er kann. Wir könnten uns sogar überlegen, was er tun müsste. Wie könnte Gott das Leid beseitigen? Na, ganz einfach. Nein, ganz einfach, man nimmt die Verursacher der Sünde aus der Welt raus. Das ist die Lösung. Wir sind die Verursacher der Sünde und damit des Leides. Also müsste Gott, wenn er wirklich das Leid aus der Welt rausnehmen wollte, müsste er uns alle aus der Welt entfernen. Dann wäre keine Sünde mehr und dann wäre wieder alles in Ordnung. Aber nun hat sich Gott entschieden, genau das nicht zu tun. Und da kann man natürlich fragen, warum nicht? Das können wir durch Schlussfolgerung rauskriegen. Warum nicht? Warum macht Gott das denn nicht? Wenn er uns alle aus der Welt entfernen würde, wohin müsste er uns denn tun? Ja, in die Hölle. Die Bibel sagt, dass auf Sünde der ewige Tod, die Verdammnis steht, nach dem Urteil Gottes. Das will Gott aber nicht. Er will nicht, dass wir alle in die Verdammnis gehen, sondern er will, dass wir einmal bei ihm im Himmel sind. Und wie macht er das? Er lässt uns in dieser Welt und sagt, es ist sowieso nur eine kleine Spanne, die ihr hier in dieser Welt seid. Und dann werdet ihr auch durch das Leid getragen werden, dann geht ihr da durch. Aber in dieser Zeit der Welt, wo es Leid und Tod und das alles gibt, werde ich das Evangelium euch verkündigen lassen. Und jeder, der diese Botschaft des Evangeliums für sich annimmt, bekommt das ewige Leben geschenkt. Das ist die Liebe Gottes. Sehen wir, er hätte die Allmacht, oder die hat er sowieso, dass er uns entfernen könnte und damit die Sünde, aber er lässt uns hier aus Liebe. Damit wir das Evangelium hören und weil wir es hören, können wir uns entscheiden und können uns aus der Masse herausrufen lassen und zu ihm kommen und hier und heute das ewige Leben gewinnen. Darum ist die Welt so, wie wir sie jetzt beobachten, aus Liebe. Ich kann mich noch erinnern, ich hielt einen Vortrag in Süddeutschland und hinterher kam eine Frau zum Gespräch. Sie war vollständig in Schwarz gekleidet. Ich sah, sie war in tiefer Trauer. Und diese Frau sagte mir, vor einiger Zeit ist mein Mann gestorben. Sie sagte, Sie sehen das an meiner Kleidung, ich bin in Trauer. Und sie sagte, ich bin nur heute Abend zu diesem Vortrag gekommen, weil ich eine Antwort suchte. Ich wäre niemals zu einem christlichen Vortrag gegangen, niemals. Aber jetzt, sagt sie, habe ich die Frage. Und ich habe sie heute gehört und ich möchte mich heute für Jesus entscheiden. Da hat also Gott jemanden aus dem Leid herausgeholt, in das Leid erst hineingesteckt, im Leid etwas bewusst gemacht und der Mensch findet zu Jesus und findet damit ewiges Leben. Aus dem Leid heraus. Das müssen wir bedenken, wenn wir von dem Leid in dieser Welt hören. Paulus vergleicht die Zeit des Leides in dieser Welt mit der Ewigkeit und sagt, gemessen daran ist das alles Pipifax, was wir hier in dieser Welt erleben. Wir werden eine Ewigkeit in der Herrlichkeit erleben und diese Ewigkeit, die wird so immens schön sein und so herrlich sein, dass wenn wir dann nochmal zurückdenken an die Zeit des Leides in dieser Welt, werden wir nur noch lachen drüber. Auch der Tod ist längst vorbei. Wir sind ja durch die Auferstehung lebendig geworden, zu einem neuen Leben, zu einem unvergänglichen Leben, wo niemand mehr krank ist, wo niemand mehr Leid hat. Und wir werden Gott anbeten und ihm danken dafür, dass er diese Geschichte richtig geführt hat. Und wir werden ihm danken, dass Gott nicht auf unsere Verbesserungsvorschläge eingegangen ist, sondern dass wir ihm zutrauen, dass er es richtig führt. Aber natürlich verlangt er von uns, und das ist das Wenigste, was er von uns verlangt, dass wir unseren Willen zu ihm hinrichten und das tun, was er uns sagt. Er verlangt nicht, dass wir alle möglichen Dinge da nun tun und uns selbst erlösen, sondern wenn er uns ruft in einer Entscheidung, dass wir eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, dass wir diese Antwort mindestens geben und sagen, ja, hier bin ich, hier ist mein Leben. Und wenn ich ihm das Leben gebe, dann gebe ich das Leben dem Schöpfer zurück, der es gemacht hat. Es ist also nicht fremdbestimmt, sondern das Leben geben wir genau dem, der unsere Quelle des Lebens ist. Das ist doch großartig. Ein anderer Einwand, Nummer 4, ist der, an den Gott der Bibel kann ich nicht glauben. Begründung, der alttestamentliche Gott ist ein Gott des Blutes und des Krieges. Nun, das ist jemand, der hat offensichtlich die Liebe gepachtet und sagt, also ich bin viel lieber als Gott. Wie kann Gott sowas machen? Zunächst einmal ist der Gedankengang inhaltlich falsch. Der alttestamentliche Gott, wenn wir es mal einfach bei der Bezeichnung so belassen, wie er es hier sagt, im Buch Jeremia steht, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Das ist der alttestamentliche Gott. Und es ist derselbe im Neuen. Aber im Neuen Testament, das, was der Frager hier unterstellt, dem alttestamentlichen Gott, im Neuen Testament, da lesen wir in Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Wir sehen daran, Gott ist immer der gleiche im Alten und im Neuen Testament. Er hat sich nie geändert und er wird sich auch nicht ändern. Er ist und bleibt immer derselbe. Und von Jesus sagt die Bibel uns, Jesus Christus, derselbe, heute, gestern und in Ewigkeit. Es ist gut zu wissen, dass wir einen festen Pol haben, einen festen Bezugspunkt, wo wir uns darauf berufen können und wir sagen können, zu dem wenden wir uns zu und er wird nicht morgen seine Meinung ändern. Wenn er mir heute zusagt, dass ich in den Himmel komme, wird er das morgen nicht widerrufen. Dann gilt das. Ist das nicht herrlich? Solche Botschaft brauchen wir doch. Dass wir nicht heute etwas gesagt kriegen und morgen wird das aufgehoben. Das hilft uns doch nicht. Aber die Bibel sagt uns deutlich, dass Gott auch Sünde richtet. Wir dürfen nicht so denken, Gott wäre so ein zimperlicher, so ein Märchenbuch, lieber Gott, wie das Wolfgang Borchert geschrieben hat in seinem Bühnenstück draußen vor der Tür. Das richtig auf den Punkt gebracht. Wir glauben oft an einen Märchenbuch, lieber Gott, der immer lieb sein muss. Warst du lieb, lieber Gott? Sagt Wolfgang Borchert, als ich in Stalingrad war, warst du lieb, als die Kanonen brüllten, warst du lieb, warst du lieb? Gut auf den Punkt gebracht, ich finde, er hat das sehr gut beschrieben. So denken wir nämlich immer, der liebe Gott, der muss ja lieb sein. Und bei dieser Formulierung, der liebe Gott, da wird es mir immer ganz mulmig, muss ich sagen. Denn der liebe Gott ist nicht der liebe Gott. Der liebe Gott ist ein zorniger Gott bezüglich der Sünde. Sehr, sehr zornig. Und zwar so zornig ist er über die Sünde, dass er zur Zeit Noahs eine Sintflut kommen ließ, die über die ganze Erde ging und die gesamte Menschheit, wie viele Millionen das auch war, sie sind alle untergegangen. Nur die Noah-Familie nicht, die an Gott glaubte. Da kommt es nicht darauf an, wie viele das sind. Da ist Gott gerecht. Und da ist er auch sehr genau. Und die Bibel sagt uns, und dass am Ende der Zeit ein Gericht kommen wird durch Feuer. Wenn heute sich Atheisten und alle möglichen Gegner brüsten und sagen, oh, mir geht's da so gut, auch ohne Gott, brauche ich gar nicht. Sie werden sehen, am Ende kommt ein Gericht durch Feuer. Der liebe Gott ist ein Gott des Feuers auch. Aber dieser Gott, den ich ja nicht den lieben Gott nenne, sondern ich nenne ihn den Gott der Liebe, dieser Gott ist Liebe in Person. Und niemand kann seine Liebe überholen. Denn er hat uns so viel Liebe gezeigt durch seinen Sohn Jesus Christus, damit wir aus der Schusslinie der Sünde rauskommen. Das ist sein Wille. Dass wir da ausscheren und diesen Weg mit ihm gehen und dann nicht in irgendeines der Gerichte kommen, sondern in das ewige Leben hineinkommen. Das ist seine Absicht. Und da merken wir, das ist wirklich Liebe, weil er alles eingesetzt hat, damit wir wirklich nach Hause finden. Kommen wir zum fünften Einwand. Wir sind so ein bisschen gemischt, merken wir schon. Da kommt aus jeder Ecke etwas. Wir Menschen haben ja viele Einwände. Und da muss man auch auf viele Einwände Antworten geben. Fünfter Einwand. Wir sind nur ein unbedeutendes Staubkorn in diesem riesigen Universum. Jacques Monod sagt zum Beispiel, wir sind nur Zigeuner am Rande des Universums. Er lebt ja nicht mehr, er müsste ein bisschen Nachhilfeunterricht haben in Astronomie. Denn dieses Universum, so viel wissen wir heute, hat überhaupt keinen Mittelpunkt und auch keinen Rand. Die Struktur des Universums ist von einer Art, dass wir weder einen Mittelpunkt noch einen Rand ausfindig machen können. Können wir gar nicht sagen. Die Struktur des Weltalls ist offensichtlich so kompliziert, dass es Menschen unmöglich ist, das letztendlich zu erforschen. Steht dem Propheten Jeremia schon geschrieben, dass das Universum unausforschbar bleibt für uns Menschen. Und das zeigt jeder Kongress der Astronomen, wo sie nach Hause gehen und sagen, wir wissen nicht, wie das Weltall strukturiert ist. Und alle unsere Messungen, die wir machen, geben uns nur wieder neue Hausaufgaben auf, weil wir es nicht verstanden haben. Da sehen wir, Gott behält Recht in dem, was er sagt. Und Nietzsche meinte, wir seien nur kosmische Eckensteher. Und von Kant stammt der Ausspruch, die Größe des Universums vernichtet unsere Wichtigkeit. Warum haben diese Leute nicht einmal die Bibel aufgeschlagen? Und da hätten sie lesen können, wozu das alles so groß und mächtig konstruiert ist. Im Psalm 19 heißt es, wenn die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Gott hat so viele Sterne gemacht und das Universum so riesig gemacht, dass wir eine Vorstellung bekommen von der Allmacht, von der Größe dieses Schöpfers, der das mit seinem Wort gemacht hat. Gott benutzte dazu keinen Urknall oder sonst irgendwas, was wir da so zurecht spinnen, sondern Gott benutzt sein Allmachtswort. Er spricht und ist es da. Das kann kein Physiker. Kein Physiker kann reden, ist Materie da. Noch nicht mal ein Milligramm Wasserstoff entsteht durch Reden eines Physikers. Aber ein ganzes Weltall entsteht, wenn der Schöpfer spricht, dann ist was los. Das ist Schöpfungskraft. Das müssen wir vielleicht ganz neu lernen, weil wir verdorben sind durch die Gedanken der Evolution. Dass wir schon gar nicht mehr so denken können, was die Bibel uns zeigt. Darum müssen wir zurück zur Bibel und der Bibel wirklich glauben. Dann verstehen wir auch diese Zusammenhänge. Wenn hier Kant meint, die Größe des Universums vernichtet unsere Wichtigkeit, er hätte Psalm 8 lesen sollen. Da steht's drin. Wenn ich sehe, die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er hat die alle gesteht, seine Fingerwerk. Man möchte fast sagen, durch ein Fingerschnipsen macht er ein Weltall. Das ist ja keine Frage. Wenn er allmächtig ist, hat er unendlich viel Macht. Wer mit unendlich umgehen kann von der Mathematik her, der weiß, was das bedeutet. Unendlich. Mit unendlich kann ich alles in der Zeit Null schaffen. Gar keine Frage. Und das tut er und das macht er und demonstriert uns damit seine Größe, wer er ist, damit wir es verstehen. Und dann sagt er uns, und doch bist du mir ungeheuer wichtig. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich gewollt. Du Mensch, begreife, wer du bist. Komm, mach dich auf den Weg zu mir hin. Das ist deine Bestimmung. An den Sternen kannst du es ablesen, an der Größe, dass ich ein großer, mächtiger Gott bin, der das alles gemacht hat. Daran können wir sehen. Ich komme zur sechsten Frage. Es gibt so viele Religionen. Das ist natürlich ein hartes Argument. Nicht? Wenn es so viele Religionen gibt, es gibt mindestens 1000 auf der Welt, also noch viel mehr, man muss sie alle mal richtig durchzählen. So wurde mir oft gesagt, na ja, dann müssen die ja fast alle falsch sein. Es kann ja höchstens eine richtig sein. Also diese Logik ist gut, die ist richtig. Wenn es 1000 Religionen gibt und sie sind alle unterschiedlich, dann kann maximal nur eine dabei sein, die richtig ist. Maximal, habe ich gesagt. Eigentlich gar keine. Woran können wir das erkennen, ob es irgendeine Religion gibt, die uns zum Ziel führen kann? Es gibt eine einzige Stelle, an der wir das ablesen können. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha können wir ablesen, was eine Religion leistet und was nicht. Als der Jesus auf dem Weg zum Kreuz war, wissen wir, dass er zunächst im Garten Gethsemane war. Und er hat dort gebetet. Und zwar so intensiv. Und er sah das Kreuz vor sich und die gesamte Sündenlast der Menschen, die er tragen muss, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde. So intensiv hat er gebetet zu Gott und sagt, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergeht? Was tut Gott? Gibt gar keine Antwort. Hört gar nicht darauf. Und Jesus betet ein zweites Mal, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergeht, dass ich nicht an das Kreuz muss? Der Vater antwortet wieder nicht. Und Gott, der Vater, gibt auch beim dritten Mal keine Antwort. Warum denn nicht? Weil Jesus es wusste. Die Antwort musste gar nicht gegeben werden. Er kam ja vom Himmel, er kam ja vom Vater. Und er kam vom Himmel zu uns Menschen, um uns aus dem Sündenloch zu erlösen. Und das war ja sein Wille, dass er kommt, um uns zu erlösen. Und so wusste er, es gibt gar keine andere Möglichkeit der Erlösung für die Menschen, als dass er selbst als der Schöpfer dieser Welt an das Kreuz geht. Und das tat er dann auch. Er trug die Sünde. Und was hat er dann gesagt? Geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft allen Menschen. In allen Völkern. Egal, was sie glauben, was sie denken, was sie tun. Verkündigt ihnen diese Botschaft des Evangeliums. Denn keine Religion rettet. Keine. Wenn irgendeine Religion retten würde, dann hätte doch Gott im Garten von Gethsemane zu Jesus gesagt, du, mein lieber Sohn, schicke die Leute doch nach Indien. Die sollen nach Westen, nach Osten wandern und dort fast eine fertige Religion vorfinden. Und wenn sie das tun, was die Leute sagen, dann nehmen wir die Leute in den Himmel hinein. Hat er das gesagt? Überhaupt nicht. Sondern Gott hat gesagt, dass alle Religionen dieser Welt Götzendienst sind. Ist Gott zutiefst zuwider, diese Götzenanbetung, egal in welcher Religion. Das hasst Gott, dass wir Menschen uns solchen Götzen zuwenden, die gar keine Götter sind. Das ist sehr wichtig für uns in unserer Zeit, in der wir leben, wo die Anbiederung auch der großen Kirchen zu den Religionen ist. Hier gibt es keine Anbiederung. Das ist der falsche Weg. Es gibt nur eines, denen das Evangelium zu bezeugen. Auch ihr seid geliebt von diesem Jesus. Und auch dieser Jesus möchte euch retten, egal wo ihr drin sitzt, im Islam, im Hinduismus oder sonst wo. Ihr braucht das Evangelium, denn ohne Evangelium geht ihr auch verloren, genau wie die anderen auch. Wir sehen also, dieses Evangelium hat rettende Kraft. Es ist die einzige Kraft, die uns rettet, dieses Evangelium. Und keine Religion hat rettende Kraft. Keine. Und darum wollen wir allen, wo es auch geht, das bezeugen, dass nur das Evangelium rettende Kraft hat. Ich freue mich, ich komme viel auf der Welt herum und ich sehe, überall sind Menschen da, die sich sammeln im Namen Jesu und die auch anderen das Evangelium sagen. Das ist großartig. Wir waren in Paraguay gewesen, da habe ich einen Mann kennengelernt, der hatte uns eingeladen, dort zum Kaffee trinken. Und er war 72 Jahre alt. Ich kannte ihn ja gar nicht, hat einfach gesagt, an dem Nachmittag lade ich Sie ein zum Kaffee trinken, kommen Sie doch vorbei. Er ist hingekommen und hat er aus seinem Leben erzählt. Dieser Mann kam aus Russland in jungen Jahren, ist dann ausgewandert über Deutschland hinweg nach Paraguay und lebt heute nun von Anfang an im Chaco in Paraguay. Die Paraguayer hatten den Leuten das Land gegeben, ein minderwertiges Land, und haben das bearbeitet und Wenn man heute hinkommt, ist das eine blühende Kolonie. Sie haben alles Mögliche probiert, ob man Erdnüsse anbauen kann und was man da tun kann. Man hat jetzt gesehen, Rinderzucht ist das Beste, was man dort betreiben kann. Das haben sie getan. Und dieser Mann, was jetzt nicht, aber 16 oder 17 Jahre alt war, da hat er gesagt, ich sehe hier im Chaco die Indianer. Und die haben noch nie das Evangelium gehört. Und er hat beobachtet, wie sie leben. Das sind Nomaden gewesen, die dort im Chaco umhergezogen sind und irgendwo gesucht haben, ob sie ein Honignest finden oder sonst ein Wespennest finden, wo der Honig zu finden ist. Und so sind sie umhergestreift. Und wenn alte Leute nicht mehr mit konnten, dann hat man Folgendes gemacht. Man hat im Chaco, das ist ja fast nur Sand, ein Loch gegraben und diese alten Leute senkrecht reingestellt und oben mit Sand zugeschüttet. Machen wir sie los. Kein Problem, entsorgt. Und bei den Kindern, wenn es zu viele Kinder gab, mit den Säuglingen, hat man es genauso gemacht. Ein Loch im Chaco gemacht, in den Sand und die Kinder hineingelegt und dann waren sie weg. Da hat er gesagt, ich muss zu denen hingehen, die brauchen das Evangelium. Die können nicht so weiterleben. Und dieser Mann hat das getan, hat sein Leben dort eingesetzt, hat die Sprache gelernt, eine sehr schwierige Sprache, mit sehr vielen Vorsilben und Nachsilben. Ich habe ihm mal gesagt, da sollten wir mal ein paar Beispiele nennen. Ich denke, wie kann man so eine Sprache überhaupt nur lernen, wo es so viele Silben gibt. Und die Reihenfolge der Silben, die man davor setzt und dahin, verändert einen Satz vollständig. Und das muss man genau beherrschen. Aber das gelernt. Er konnte diese Sprache und hat dann die Bibel übersetzt. Und der ganze Stamm der Linguas, heißt dieser Stamm, die haben das Evangelium gehört und sie sind zu Jüngern Jesu geworden. Jetzt haben sie eigene Leute, die das Evangelium kennen und verstehen und in ihrer eigenen Indianersprache verkündigen die über den Rundfunk dort den Menschen wieder, dass auch die nächste Generation wieder das Evangelium hört. Und dieser Mann, da sitzt da 72 Jahre alt beim Kaffee trinken, denke ich, ist das nicht großartig, wie dieser Mann sein Leben programmiert hat? Er hätte sich auch da Häuser bauen können und eine riesen Rinderzucht aufmachen können, hat er alles nicht gemacht. Er sagt, mein Leben setze ich für das Evangelium ein, damit Menschen in den Himmel kommen. Und heute, so sagt man mir, sagen die Indianer, wer einmal ein Stückchen Brot gegessen hat, der will nie wieder Nomade im Chaco sein. Nie wieder. Sie sind doch alle sesshaft geworden. Merken wir, das Evangelium hat verändernde Kraft, verändert einen ganzen Stamm. Und wenn das Evangelium in unser Leben hineinkommt, verändert uns das grundlegend. Aber haben wir keine Sorge, manche Leute haben Angst davor, dass das Evangelium ihre Persönlichkeit verändert. Ganz im Gegenteil, wer zu Jesus kommt, der bekommt eine völlig neue Freiheit und er findet auch einen Standpunkt, wie er diese verschiedenen Dinge dieser Welt beurteilen kann. Und schwimmt nicht mit in dem ganzen Salat, der uns präsentiert wird in allen möglichen Medien, sondern er hat eine klare, definierte Meinung, zu der uns Gott die Möglichkeit schenkt aufgrund seines Wortes, wenn wir es lernen und studieren. Und diese Meinung können wir artikulieren und können sie weitergeben. Und die Leute staunen manchmal, dass wir da uns so gut auskennen und solche Antworten geben können. Gott macht uns, wenn wir den Herrn Jesus annehmen, zu neuen Persönlichkeiten. Das ist das Entscheidende. Keine Religion rettet, sondern das Evangelium allein. Und das Evangelium ist keine Erfindung von Menschen, sondern eine Erfindung Gottes. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Leider beobachte ich immer wieder, dass wir in den Kirchen oft sehr viel Religion vorfinden. Das ist Verfälschung des Evangeliums. Da hatte Paulus schon gewarnt. Es werden falsche Lehrer kommen, die werden das Evangelium verändern. Davon sehen wir sehr viel. Wir brauchen die Klarheit der biblischen Botschaft und dass wir an der biblischen Botschaft alles messen, was uns begegnet in dieser Welt. Merken Sie, wie wir durch die Bibel klare, feste Standpunkte gewinnen. Ich komme zur siebten Frage. Viele Menschen haben nie etwas vom Evangelium gehört. Und dann klingt das so für mich, als will man damit sich entschuldigen, naja, wenn die Leute, die nie das Evangelium gehört haben, damit unterstellt, die kommen ja alle in den Himmel, dann gilt das doch für mich auch. Dann muss ich es doch auch nicht annehmen. Dann bin ich doch frei. Wir Menschen neigen offenbar zum Entschuldigen. Wir wollen uns nicht die Wirklichkeit eingestehen. Aber es ist eine interessante Frage, eine bemerkenswerte Frage. Wie ist das eigentlich mit den Menschen, die wirklich nie das Evangelium gehört haben? Die gibt es ja. Außerdem wird gesagt, ja, Jesus kam ja so vor etwa 2000 Jahren, aber davor haben ja auch schon Menschen gelebt. Was ist denn mit denen nun wieder noch? Sehr spannende Fragen. Aber wir können sie ja bedenken. Stellen wir uns einmal vor, da ist ein Stamm, nehmen wir an, im Amazonasgebiet, ist ja sehr riesig groß, gibt es einen Stamm von Menschen, die haben wirklich noch nie einen Missionar dort gehabt, nie eine Bibel gehabt und sie leben dort, so recht und schlecht. Was ist nun mit diesen Menschen? Sind sie alle gerettet, dass sie in den Himmel kommen? Oder sind sie alle verloren? Gute Frage. Nun, das können wir ja mal logisch durchspielen. Nehmen wir einmal an, sie wären alle gerettet. Eben deswegen, weil sie ja nie vom Evangelium gehört haben. Was müsste man konsequenterweise dann tun, wenn sie alle gerettet sind aufgrund ihrer Unwissenheit? Man müsste einen ganz strengen Erlass herausgeben und jedem Missionar strengstens verbieten, in diesen Stamm zu gehen. Ja, ist doch klar. Dann sind ja alle gerettet. Die Erfahrung ist ja, wenn ein Missionar in einen solchen Stamm hingeht und das Evangelium verkündigt, nach etlichen Jahren, nehmen wir einmal, es sind 200 Leute, die da wohnen, in so einem Stamm, und der Missionar hat gut gearbeitet, wenn am Ende vielleicht 10 Leute sich zu Jesus bekehren. Die anderen sagen, das interessiert mich nicht, gehen anderen Dingen nach, aber 10 bekehren sich. So wird also am Ende dieser Arbeit es so sein, dass sich 10 Leute bekehrt haben, durch die Wirkung des Missionars. Die sind wirklich gerettet. Jetzt ist die Frage, die anderen 190, sind sie verloren gegangen durch die Predigt des Evangeliums, durch den Missionar? Doch wohl nicht. Sondern sie waren, ihr Grundzustand ist Verlorenheit. Und das gilt für uns alle, alle Menschen. Alle Menschen sind wir vom Sündenfall so stark infiziert und tun selbst so viel Sünde, dass keiner von uns den Himmel erreichen kann. Keiner. Egal, ob wir nun etwas gehört haben vom Evangelium oder nicht. Verloren sind sie alle. Das ist die blanke Botschaft der Bibel. Und jetzt kommt noch ein Aber dazu. Das ist erstmal die Grundtatsache, die uns die Bibel vermittelt. Aber jetzt kommt die Frage, wenn wir die Bibel lesen, da erfahren wir von einem Mann namens Hiob. Und Hiob lebte zu einer Zeit, das war noch bevor Mose die Gebote vom Sinai bekommen hatte. Und Gott lobt diesen Mann als einen treuen Mann, einen gottesfürchtigen Mann, einen gerechter Mann. Also werden wir den Hiob im Himmel wiedersehen. Aber Moment mal, ohne Gebote, ohne Evangelium, wie geht denn das? Merkwürdig, oder? Denken wir weiter. Jetzt kommt der Mose, er bekommt die Gebote. Und jetzt sagt Gott, handelt so, dass ihr die Gebote einhaltet. Und die Leute haben das auch getan, so gut sie es konnten, aber auch manches nicht getan. Wie ein Mann wie David. Er hatte nie das Evangelium von Jesus gehört. Und David wird sogar ein Freund Gottes genannt. Also werden wir den auch im Himmel sehen. Na, wie kommt der denn in den Himmel? Nun, der hat danach gehandelt, was zu damaliger Zeit, nämlich zur Zeit Davids, von Gott gesagt wurde, um selig zu werden. Er beachtete die Gebote und wo er es nicht getan hat, hat er Vergebung empfangen. In Lukas 12, Vers 48, da sagt der Jesus, denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern. Was sind wir denn für Leute, die wir heute Abend hier sitzen? Uns ist sehr viel gegeben. Wir kennen das Evangelium von Jesus Christus. Und auch wer es noch nie gehört hat, der wird es heute Abend hören. Hört es heute Abend. Denn dieses Evangelium, das uns rettet. Das heißt, wir stehen vor Gott in der allergrößten Verantwortung. Gott wird uns sagen, du hast das Evangelium gehört. Was hast du damit gemacht? Bist du so nach Hause gegangen? Warum? Du hattest die Botschaft gehört, dass du gerettet werden kannst und hast es nicht angenommen. Da gibt es keine Entschuldigung mehr. Da gibt es nur noch ein zu spät. Ich bin davon überzeugt, dass in der Hölle einmal sehr viele Leute sein werden, die das Evangelium klar gehört haben, aber sich nie bekehrt haben. Sie haben gesagt, vielleicht morgen, vielleicht irgendwann mal, ich werde es schon nochmal tun, das war gar nicht schlecht, aber nicht heute. Und plötzlich sterben sie und sind in der Hölle und sagen, was ist das denn? Ich war doch sogar in Evangeliumsversammlungen gewesen. Dann wird Gott sagen, ja, aber du hast das da nicht drauf reagiert. Du bist dran vorübergegangen. Du wurdest ganz persönlich gerufen, warum hast du das nicht angenommen? Wir, die wir das Evangelium haben, haben die weitreichendste Information Gottes, die es überhaupt gibt. Jeremia und Jesaja, die die Bücher des Alten Testaments geschrieben haben im Auftrag Gottes, wussten erheblich weniger, als wenn wir heute Abend nach Hause gehen. Sie haben nichts gehört von dem Kreuz. Sie haben nichts gehört von Jesus, noch nicht mal der Name war offenbart zu der Zeit. Es wurde hingewiesen auf einen Retter, der da kommen soll, aber sie haben es nie gehört. Wir haben es gehört, er ist da gewesen, er war in dieser Welt, er war am Kreuz, er hat uns gerettet, alles ist geschehen. Merken wir stehen in der größten Verantwortung, so wie Jesus sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. In Römer 1 lesen wir, wir stehen in der größten Verantwortung, so wie Jesus sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. In Römer 1 lesen wir eine markante Aussage, da heißt es, sie wussten, dass ein Gott ist. Das heißt, jeder Mensch, der über diese Erde geht, weiß, dass es einen Gott gibt. Und zwar nicht eine schwammige Vorstellung, sondern hier steht ganz eng, sie wussten, dass ein Gott ist. Und jetzt kommt ein trauriger Nachsatz. Und sie haben ihm nicht gedankt. Wenn sie das doch wenigstens getan hätten. Wenn sie gesagt, wir kennen dich nicht, du Schöpfer, der du das alles gemacht hast, was wir sehen. Aber wir danken dir dafür. Sie hätten dann mit der wenigen Information, die sie hatten, die hätten sie ausgenutzt. Und das würde ihnen, davon bin ich überzeugt, von Gott zur Gerechtigkeit angerechnet werden. Aber viele, die meisten, sagt die Bibel, haben es nicht getan. Wir sehen, es hängt immer an unserer Entscheidung. Davon hängt es letztlich immer ab, was wir da tun. Ich komme zum achten Punkt. Die Christen sind auch nicht besser. Stimmt's? Manch einer nickt. Stimmt. Stimmt. Manchmal erleben wir, dass eingefleischte Atheisten freundlicher sind als manch ein Christ. Oder sagen wir genauer, manch einer, der sich Christ nennt. Das gibt es. Aber bedenken wir, in 2. Korinther 5, Vers 10, da steht, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeglicher empfange, wie er gehandelt hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Alle werden wir erscheinen, ob Christen oder nicht Christen. Unser Leben wird beurteilt an jedem Detail unseres Lebens. Das sagt uns die Bibel deutlich. Und darum hilft auch nicht der Vergleich auf andere zu schauen. Wir werden nämlich ganz schnell noch jemanden herausfinden, der noch schlechter ist. Ich hielt einmal einen Vortrag in einem Gefängnis und hatte da eine Predigt. Und hinterher kam ich mit einem da ins Gespräch. Und ich sagte, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier? Pikante Frage. Und er sagte, ja, wissen Sie, ich hatte einen Streit mit meiner Frau gehabt. Und ich sage, ich muss ehrlich sein, habe ich auch schon mal gehabt. Aber dann irgendwie, meine Frau sitzt hier. Sie sagt, sie hat es überlebt. Dann reichen wir uns wieder die Hand und dann ist die Sache in Ordnung. Irgendwie kommt man drüber weg. Ich sage, deswegen bin ich noch nie eingesperrt worden. Naja, sagt er, wissen Sie, ich hatte einen Hammer in der Hand. Oh ja, sage ich, habe ich auch schon mal gehabt. Ich sage, ich bin kein großer Praktiker, aber wissen Sie, so einen Nagel in die Wand geschlagen und ein Bild dran zu hängen, habe ich alles schon gemacht. Nicht? Auch deswegen bin ich nicht in ein Gefängnis gekommen. Ja, wissen Sie, sagte, meine Frau ist dabei gestorben. Also immer mehr hat er das entlüftet, aber er hat nicht gesagt, dass er sie umgebracht hat. Er hat also einen Hammer in der Hand gehabt und dabei ist sie gestorben. Interessant, wie das formuliert wird. Und dann habe ich dann nachgeholfen und gesagt, also Sie haben Ihre Frau umgebracht. Und in dem Moment sagte er, also gucken Sie mal da, da sitzt einer, der hat zwei umgebracht. Ich denke, ist das nicht zu fassen. Nicht? Man kriegt die Leute nicht zu packen. Er hat immer eine Entschuldigung. Er wollte es nicht sein. Ein anderer ist noch besser. Und das tun wir vielleicht alle so. So fängt ja die Geschichte schon an. Bei Eva, nicht? Da sagt sie, ja, es war ja die Schlange, die da zu mir gesagt hat. Und dann nachher bei Adam, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, also ich auch nicht, die Frau hat gesagt. Immer haben wir jemand anders, der schuld ist. Warum stehen wir nicht mal selbst dazu und sagen, ja, Herr, ich bin wirklich schuldig vor dir. Ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe. Ich habe deine Gebote übertreten. Bitte, Herr, vergib mir das alles. Denn du warst am Kreuz, hast mich erlöst. Ich komme zu dir. Das macht uns frei. Nicht die Entschuldigungen. Die Entschuldigungen führen direkt zur Hölle. Das müssen wir wissen. Ich komme zum 9. Argument. Ich hatte nach einer solchen Versammlung wie heute Abend eingeladen zum Gespräch. Und es waren einige Leute zurückgeblieben. Und darunter war dann auch eine 20-jährige junge Frau. Und ich habe sie begrüßt, ich sage, schön, dass Sie gekommen sind. Ich hatte ja eingeladen dazu, dass man sich heute bekehren kann. Ich sage, Sie wollen sich heute sicher bekehren. Nein, sagt sie, das will ich nicht. Ich sage, warum das denn nicht? Na ja, sagt sie, sehen Sie mal, wie jung ich noch bin. Das ist ein tolles Argument. Also schauen Sie mal, ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir. Aber was ich heute gehört habe, das war ja gut, sagt sie. Ich werde am Ende meines Lebens, wenn es ans Sterben geht, dann werde ich mich auch bekehren. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, ich gebe Ihnen heute schon eine Garantieerklärung. Dieses Geschäft macht Gott nicht mit. Auf keinen Fall. Diesen Handel können Sie mit Gott nicht machen. Sie werden Gott nicht überlisten. Wenn Gott ruft, ruft er uns mit einem heiligen Ruf und sagt, heute rufe ich dich, komm, triff die Entscheidung. Und nicht irgendwann, weil ja Gott uns mit einem heiligen Ruf ruft und uns anspricht. Und er wird keinen Engel vom Himmel schicken, sondern er schickt nur Menschen wie du und ich, solche, die das angenommen haben und ihm glauben und genauso schwach sind wie die anderen auch und die diese Botschaft anderen weitersagen. Nur solche werden es uns sagen. Das war mal während einer Zeltmission, da war einer, der lästerte gegen Gott, während der Prediger dort sprach. Und dann auf einmal sagt er, also wenn es euren Gott wirklich gibt, dann müsste der jetzt eigentlich einen Engel schicken und mich verprügeln, weil ich hier so rede. Da steht am anderen Ende ein Schmied auf, 2 Meter groß, so ein Kreuz. Und sagt, dazu braucht nun Gott keinen Engel zu schicken. Das werde ich sofort erledigen. Und so ist mit dem Evangelium auch. Gott wird keinen Engel schicken, sondern er schickt Menschen, die ihn auch eines Tages gefunden haben und die Bibel kennengelernt haben und diese Botschaft an anderen weitergeben. Und sagen, komm doch auch, ich habe es erfahren. Lass dich doch auch retten, komm. Man muss übrigens dieser jungen Frau auch noch weiterhin dazu sagen, wer so kalkuliert und sagt, ich bin noch zu jung, der verpasst sehr vieles, was er an Frucht in diesem Leben wirken kann. Stellen wir uns einmal vor, dieser Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe im Chaco, wenn der gesagt hätte, mit 72 werde ich mich bekehren, dann wäre kein Indianer gläubig geworden. Die wären heute noch auf dem Stand, wie sie vorher gelebt haben. Und diese Arbeit, die er getan hat, die wird ihm in Ewigkeit in Frucht umgebucht, in Ewigkeitsfrucht. Wenn der Jesus sagt, alleine wenn ihr schon ein Glas Wasser jemandem weitergebt, deswegen, weil es ein Jünger von mir ist, das wird euch in Ewigkeit gelohnt werden. Wie viel mehr, wenn dieser Mann ein Leben daran setzt und den Indianern die Botschaft der Bibel bringt. Wie viel Frucht hat dieser Mann in seinem Leben gewirkt? Und das sage ich heute Abend auch allen jungen Leuten. Entscheidet euch für Jesus so jung, wie ihr nur seid, damit ihr noch viel in eurem Leben an Frucht wirken könnt, zur Ehre Gottes. Es lohnt sich. Nicht das Leben zu verhunzen und dann nachher, wenn man alt geworden ist, dann sich vielleicht zu überlegen. Aber wie gesagt, das Spiel macht Gott nicht mit. Ich hielt neulich einen Vortrag, es war ein Mettmann, das liegt so bei Düsseldorf, und habe eingeladen hinterher zum Gespräch, um sich zu entscheiden. Und da kommt ein Ehepaar und sie bringen ihre alte Mutter mit. 86 Jahre alt. Man hat sie in die Hand geführt, aber sie war ganz klar bei Kopf. Sie konnte gut diskutieren, gut mithalten. Und sie sagte mir, wissen Sie, ich habe ein Problem, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich sagte, darüber können wir uns unterhalten. Und da habe ich meine Bibel genommen, habe ihr einige Stellen erklärt. Ich sage, schauen Sie, hier steht das, so hat er sich vorgestellt. Er ist der Sohn Gottes, von Gott gesandt. So, haben Sie es verstanden? Ja. Noch eine Frage? Ja, diese noch. Und am Ende bekehrt sich diese Frau mit 86 Jahren zu Jesus Christus. Sie hatte vorher keine Chance gehabt, offensichtlich. Ihr Sohn hatte sich 3 Wochen vorher bekehrt. Aber jetzt war es ihm ein Anliegen, die Mutter mitzubringen. Und die kommt mit und sie bekehrt sich zu Jesus. Natürlich nimmt Jesus auch eine 86-jährige Frau an. Das gilt auch für uns heute Abend. Vielleicht ist jemand hier und sagt, ich bin auch schon 86 Jahre alt geworden und habe mich noch nie entschieden. Aber dann los heute. Es hat Eile. Wer weiß denn, ob wir morgen noch leben? Das sage ich auch den 20-Jährigen. Weiß doch keiner. Wir können doch nicht garantieren, dass wir morgen noch leben. Und darum hat die Sache mit Jesus immer Eile, immer großartig, dass wir uns auf den Weg machen können. Ich komme zur letzten Frage, zum letzten Einwand. Mit dem Tod ist alles aus. Bums aus. Totschlagargument. Was erzählt er da alles? Mit dem Tod ist alles aus. Denkst du? 5 Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Keinen mehr. Sie haben alle gemerkt, sie haben falsch gebucht. Sie sehen, dass ein Lebendiger, dass sie einem lebendigen Gott gegenübersteht, der Richter ist und nicht der liebe Märchenbuch, lieber Gott, der alles durchgehen lässt, sondern der genau das Leben abprüft und sagt, warum hast du nicht reagiert auf meine Botschaft? Warum nicht? Der Richter steht dann da und wird uns verurteilen. Das sagt die Bibel. Merkwürdig, der Revolutionär von Nordvietnam, Ho Chi Minh, als er starb, hat man sein Testament eröffnet. Da stand etwas Merkwürdiges drin. Da hatte er doch geschrieben, ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Also glaubte er doch, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Sonst hätte er das ja nicht geschrieben. Und er wusste auch, dass er zu den Genossen geht. Nur wenn er dorthin geht, wird er sich wundern, da will er gar nicht bleiben. Es ist ein furchtbarer Ort, wo er hinkommt, weil er die falsche Entscheidung getroffen hat. Wir Menschen haben von Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, Gott hat jedem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, wir wissen alle, dass es weitergeht. Und wenn wir es nicht wissen, dann haben wir dieses Wissen durch irgendeine philosophische Lehre betäubt. Wenn wir nicht mehr wissen, dass wir einen Schöpfer haben, dann hat die Evolution uns so betäubt, dass wir es schon nicht mehr merken. Dass wir das Natürliche, was Gott in uns hineingelegt hat an Wissen, dass wir diese Schlussfolgerung ziehen können von den Werken der Schöpfung, dass wir wissen, es ist ein Gott, können wir nicht mehr ziehen. Und Gott appelliert an uns und sagt uns, komm doch. Gerettet wird nur diesseits der Todesmauer. Jenseits der Todesmauer gibt es keine Rettung mehr. Hier, vor der Todesmauer, ruft Gott mit breit ausgereichten Armen und sagt, komm, ich warte auf dich, komm. Jenseits der Todesmauer sagt uns die Bibel nicht mehr. Wer so etwas redet und erzählt, sagt uns die Unwahrheit, führt uns in die Irre. Auch wer da sagt, dass es jenseits der Todesmauer ein Fegefeuer gibt, ein Fegefeuer, wo man nochmal so irgendwie durchgezogen wird, was weiß ich, wie man sich das vorstellt, vielleicht da gebrutzelt oder sonst was, und dann nach einer bestimmten Zeit, dann schwuppdiwupp, kommt man doch noch in den Himmel. Die Bibel sagt nicht ein Wort davon. Gibt es nicht. Und da machen andere eine ganze Lehre daraus. Und verführen Millionen von Menschen mit solchen Ideen, ist egal wie du lebst, naja, dann kommst du eben in ein Fegefeuer und dann kommst du dann nachher doch wieder in den Himmel. Da werden Menschen gewiegt, in falscher Lehre, im Irrtum gehalten und es gibt ein Erwachen jenseits der Todesmauer und das ist schrecklich. Und das wollen wir nicht. Darum ist das Evangelium eine Botschaft, die uns in diesem Leben wachrüttelt. Ich will es auch mal so sagen, das Evangelium ist eine Wachrüttelbotschaft. Will uns schütteln und rütteln, dass wir wach werden, aus dem alten Schlaf erwachen und sagen, ich muss mich ja auf den Weg machen, sonst verpasse ich die Ewigkeit. Das ist der entscheidende Punkt, die wichtigste Entscheidung, die es in unserem Leben zu treffen gilt, dass wir uns auf den Weg zu diesem Jesus machen. Die amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore hat einmal, als sie 28 Jahre alt war, gesagt, wenn ich sterben werde, dann soll man meine Asche der Katze zu fressen geben. Ja, wenn jetzt die Katze stirbt, was dann? Muss dann jemand die Asche der Katze fressen? Und sie meint, sie lebt in der Asche weiter. Merken wir, so tragisch leben wir mit den verrücktesten Gedanken. Warum wenden wir uns nicht dem Evangelium zu? Und finden Rettung in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Wir waren in Weißrussland gewesen, in der Stadt Brest, in Minsk, in dem Kobrin. Und als wir dort waren, in Minsk, in der Hauptstadt, da sagte man uns, könnt ihr nicht auch nochmal in die Stadt Pinsk hinkommen? Es besteht der Wunsch, dass ihr dort auch hinkommt und dort auch Vorträge haltet. Dann haben wir gesagt, gut, wenn ihr uns dorthin fahrt, nicht wahr, kein Problem, machen wir. Und so sind wir dann dorthin gefahren worden, nach Pinsk, und kamen dort an eine Schule. Und es war eine große Schule, und der Direktor der Schule hatte das organisiert, dass alle Klassen in der Aula zusammenkamen, und dann bekamen wir den Vortrag dort, die Zeit frei, um dort zu reden. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten über Naturwissenschaft und Glaube und den Leuten das gesagt. Hinterher kommt der Direktor auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, können Sie diesen Vortrag auch mal für die Lehrer halten? Das hat mir gefallen. Heute Nachmittag, geht das schon? Heute Nachmittag um 2. Ich sage, bitte holen Sie die Lehrer zusammen, wir sind da. Machen wir für die Lehrer auch nochmal. Hat er gemacht. Es waren fast nur Lehrerinnen, ähnlich wie es auch in Deutschland ist, und in Österreich glaube ich ist auch so. Aber die hörten alle gut zu. Und am Ende stellt dieser Direktor viele Fragen. Aber irgendwann ging das auch zu Ende. Und dann ist das so üblich, hinterher geht man dann noch in das Büro des Direktors. Und da hat man dann noch so einen Smalltalk, unterhält sich noch ein bisschen und bedankt er sich und dann geht man. Und so auf dem Weg dorthin, da sagt dieser Direktor zu mir, ach, da wissen Sie, und er sprach mit allen Konjunktiven, wenn ich je einmal im Leben zum Glauben kommen würde, also immer Konjunktiv an Konjunktiv, dann waren Ihre Bücher mir eine Hilfe. Na, ich sage, da freue ich mich. Ich sage, wie sowas? Naja, sagt er, wissen Sie, wir haben eine Partnerstadt in Deutschland und das ist die Stadt Altena in Westfalen. Nicht Altona bei Hamburg, sondern Altena in Westfalen. Und da sind wir gewesen mit der Klasse, wir haben mit einem Bus hingefahren, waren noch zwei Lehrer mit und eine Ärztin hatten wir auch mit. Und dann wurden wir verteilt dort, die Lehrer und so weiter. Und ich habe in einer Familie gewohnt und die waren gläubig. Und da haben die mir dort ihre Bücher in Russisch mitgegeben. Ich denke, merkwürdig, da kommen nach Pinsk Bücher hin. Sehr interessant, wie das geht. Und dann sagt er, ja, ich habe das gelesen. Und dann kommt jetzt seine Rede mit all den Konjunktiven. Wenn, dann war das eine Hilfe. Naja, nun kommen wir in sein Zimmer an. Und da erzähle ich ihm jetzt eine Geschichte. Ich sage, wissen Sie, bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass von Ihnen schon im Neuen Testament geschrieben steht. Da guckt er mich ganz merkwürdig an. So viel wusste er auch schon aus dem Lesen des Buches, dass das Neue Testament ja schon recht alt ist. Und dass er nun davor kommt. Ja, ich sage, ganz bestimmt. Ich sage, da stellen Sie sich vor, da war eine Situation, die Jünger waren zusammen und da war ein Mann, der stand daneben. Und der stellt einige Fragen und Jesus stellt auch ihm einige Fragen und er beantwortet die auch gut. Und dann sagt der Jesus zu den Jüngern, schaut euch diesen Mann einmal an, der ist dem Reiche Gottes nicht fern. Mein Übersetzer, der macht nicht so Wort für Wort Übersetzung, der hat das dann frei übersetzt und hat gesagt, da war ein Mann, der war 1 Millimeter vom Reich Gottes entfernt. Und da frag dich nicht, sagen Sie mal, wo stehen Sie? Innerhalb oder außerhalb des Reiches Gottes? Da sagt er, na, außerhalb. Ich sage, wollen Sie nicht reinkommen? Doch, sagt er, will ich. Aber ich bin ganz erstaunt. Er sagt, ja. Und dann haben wir dort in seinem Direktorenzimmer die Bibel aufgeschlagen. Ich habe ihm anhand weniger Verse den Weg zu Jesus erklärt und wir haben dort gebetet. Ich habe in Deutsch vorgesprochen. Mein Übersetzer hat es in Russisch übersetzt und dann hat er das in Russisch nachgebetet. Und dann war der in seinem Direktorenzimmer ein Jünger Jesu geworden. Und am Ende, als wir dann gehen, da sagt er, ich gebe Ihnen nochmal eine Telefonnummer mit. Wenn Sie zu Hause sind, rufen Sie doch einmal da mal meinen Gastgebern an, da in Altena, und bestellen doch mal da einen schönen Gruß. Ich sage, das mache ich gerne, auf jeden Fall. Ich komme nach Hause, rufe an, die Frau ist am Apparat. Ich sage, ich möchte Ihnen einen schönen Gruß bestellen von Viktor. Naja, Viktor heißen die ja alle da nicht. Ich sage, ich meine natürlich den Viktor, der Direktor ist an der Schule. Ah, sagt sie, den kenne ich, ja, ja, die waren ja hier, der war ja hier gewesen, ja. Oh, sagt sie, das ist ja ein harter Brocken, nicht wahr? Wir haben ja mit ihm versucht zu reden über das Evangelium und er sagte, der war steinhart, nicht? Da war also nichts zu holen. Nicht? Ich sage, ich will Ihnen nur jetzt erzählen, dieser Mann hat sich, wir sind Zeuge, zu Jesus bekehrt. Ach, das gibt's doch nicht. Doch, doch, doch. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie überhaupt, was das für ein Mann war? Der hat in Pinsk dafür gesorgt, dass der Kommunismus eingeführt wird. Das war einer an der ersten Stelle. Und der hat sich bekehrt? Ja, hat er. Der hat alles über Bord geworfen. Der fängt ganz neu an zu denken. Der liest jetzt die Bibel. Der fängt mit Jesus an. Und dann ist mir erst, als wir eine ganze Zeit später bewusst geworden, wie Gott das alles eingefädelt hat. Ist das nicht gewaltig? Wir haben gar nicht geplant, nach Pinsk zu gehen. Und das wird dann dort organisiert. Wir gehen nach Pinsk. Da gibt es viele Schulen, es ist eine große Stadt. Und wir müssen gerade an die Schule gehen, wo der Direktor dort in Altena gewesen ist und schon Bücher bekommen hat. Das wurde mir erst bewusst, wie Gott das sauber eingefädelt hat, Punkt für Punkt. Diesen Mann, den wollte Gott unbedingt haben, dass er ein Jünger Jesu wird. Merken wir, so sehr geht Jesus nicht nur dem nach, sondern jedem Einzelnen und wartet auf unsere Antwort. Und die Frage, die uns gestellt wird, kommst du heute? Darauf will er die Antwort haben, wie der Direktor, wie der Viktor. Ja, ich will. Merken wir, so dicht. Wir stehen ein Millimeter vielleicht vor dem Reich Gottes und sind doch nicht drin. Aber schwupp, und wir gehen rein und das sind nur 10 Minuten Abstand vielleicht. Dann haben wir es. Das ist Liebe Gottes, dass er uns so sehr liebt, egal woher wir gekommen sind. Wir dürfen kommen mit aller Belastung unseres Lebens und dürfen bei ihm festmachen. Und er sagt, dich habe ich gerade gerufen, denn ich bin auch für dich am Kreuz gestorben, damit auch du in den Himmel kommen kannst. Auch wenn du dort den Kommunismus eingeführt hast, auch wenn du dies und jenes, jetzt könnten wir alles aus unserem Leben aufzählen, alles, was wir an Verdrehtem gedacht und getan haben, wir sind geladen. Das gilt für uns hier und heute, dass wir kommen. Ich möchte unserem Herrn dafür danken, dass er diese abgrundtiefe Liebe uns gibt, mit der er uns ruft an diesem Abend. Aber die Antwort müssen wir ihm geben, dass wir Ja sagen. Und darum möchte ich beten.